Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Zitat 1. Wir brauchen eine digitale Bauentwurfslehre. Zitat 2. Eine Änderung in einer großen Softwarestruktur vorzunehmen, ist ungefähr so, als würde man im Herr der Ringe entscheiden, dass Frodo eine Frau ist. Das hätte unüberschaubare Auswirkungen auf die ganze Story. Zitat 3. Software ist das härteste Material der Welt. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Wenn Kim Launroth solche Sätze sagt, haben sie durchaus Gewicht. In seiner Zeit als Chefdesigner in der Industrie hat er große digitale Lösungen für Versicherungen und im Gesundheitswesen gestaltet. Seit 2022 vertritt er das Lehrgebiet Digitaldesign an der Fachhochschule Dortmund. Dort fördert er die Verbindung von Design und digitalen Technologien. Er ist Mitinitiator und Erstunterzeichner des schon im Dezember 2018 erschienenen Digital Design Manifests der Bitkom, in dem es unter anderem darum geht, das Berufsbild Digital Designer als eigenständige Gestaltungsprofession zu etablieren und auch darum, dessen ganzheitliche Kompetenz zu fördern. Das heißt, nicht nur Interfaces gestalten, sondern auch Prozesse, Geschäftsmodelle, Nutzererfahrung, Systemarchitekturen mitdenken. Seit 2020 ist er auch Vorsitzender des Lenkungsausschusses Software der Bitkom. Mit Dr. Kim Launroth spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir Kim Launroth zu Gast, beziehungsweise er ist zugeschaltet aus Dortmund und ich freue mich wirklich sehr, dass das Gespräch zustande kommt. Hallo Kim.
Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung.
Du hast mich ja im Vorfeld mit dem Satz, Software ist das härteste Material der Welt, ziemlich verblüfft. Direkt mal die Frage, wieso soll das denn sein? Also weil Software kann man ja umschreiben, Granit zum Beispiel nicht.
Ja, aber da ist so ein schönes Missverständnis in dem Satz drin. Also Software ist weich von seiner Begrifflichkeit her, soft. Und viele Menschen assoziieren eben damit die Fähigkeit, dass man Code schön und schnell umschreiben kann. Für kleine Programme funktioniert das auch, aber wenn man sich große Systeme anschaut, ich habe ja für Versicherungen große Softwaresysteme entworfen, da hat man eben nicht nur ein paar Bildschirmzeilen, sondern dann hat man eher Software in Form von Herr der Ringe, also so ein Riesenwerk. Und versuch mal in Herr der Ringe einen Charakter auszutauschen. Mach mal in Herr der Ringe aus Frodo eine Frau und baue die Geschichte vielleicht noch so um, dass sich der Charakter noch in eine der Protagonisten verliebt. Und in dem Sinne ist es unheimlich schwer, auch Software anzupassen. Das heißt, man muss das ganze Stück umschreiben, an vielen Stellen anpassen. Und dann merkt man relativ schnell, dass das weiche Material Software doch sehr, sehr hart wird, wenn man so komplexe Änderungen und Anpassungen machen muss.
Das ist natürlich, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich ziemlich überzeugend, muss ich sagen. Das Bild mit Herr der Ringe und eine Figur austauschen, also Frodo oder wie auch immer, dann ändert sich wirklich einiges.
Ja, und das sind halt typisch, also häufig Herausforderungen in Software. Ne? Also es ist nicht einfach nur, dass man an der einen Stelle ein bisschen was anpasst und dann ist alles gut. Wenn man große Systeme hat, man muss häufig mal komplexe Geschäftsprozesse anpassen, neue Funktionalitäten einbauen oder wenn sich Gesetzesänderungen ergeben Richtung Datenschutz oder andere Themen, dann durchzieht das halt eine Software komplett und die dann anzupassen ist alles andere als leicht.
Bevor wir zu dem Thema des Digital Design kommen, nochmal ganz basic. Du gestaltest seit 2011 digitale Lösungen, das heißt, wie ich jetzt gerade aus der ersten Antwort ableiten kann, stellt sich die Frage, ob es Lösungen in diesem Sinne überhaupt geben kann oder ob dieses riesige, sagen wir so Herr der Ringe Konvolut nicht in ständigen Bewegung ist.
Ja, ist es, denke ich. Also digitale Lösung finde ich als Begriff halt schön, weil man löst reale Probleme. Ne? Also bei Versicherungen unterstützt, wie Verträge verwaltet werden oder in vielen anderen Kontexten löst man die Probleme von Menschen und Das sind halt Systeme, die dahinter drunter liegen, technische Systeme, die natürlich gepflegt und weiterentwickelt werden müssen und sich aber auch ganz wichtig immer in die Organisation einbauen. Also das heißt, in dem Sinne, Organisationen entwickeln sich weiter. Genauso entwickeln sich dann die Systeme und die digitalen Lösungen in dem Kontext auch permanent weiter und müssen angepasst werden.
Da war mit dir jetzt ein Vertreter der großen Software-Systeme im Studio haben. Du bist ja auch Vorsitzender des IREP e.V., also des International Requirements Engineering Board, das eben Weiterbildungsstrukturen und Curricula und so weiter für den gesamten Industriebereich erstellt. Was sind denn da momentan in dem Bereich sozusagen der gelehrt wird, das Requirements Engineering? Die großen Themen.
Ja, da geht es immer darum zu verstehen, wofür wir Software bauen. Also Requirements Engineering steht ja für die Idee, dass man systematisch an den Anforderungen der Kunden und der Stakeholder arbeiten muss, um zu verstehen, was für eine Lösung ich denn da wirklich bauen muss, damit ich klar habe, welche Anforderungen ich erfüllen muss, welche Probleme ich lösen muss, welche Ziele meine Kunden und Stakeholder haben. Und da ist natürlich immer eine Herausforderung, den Leuten klarzumachen, dass das eine relevante Kompetenz ist. Also ganz häufig erlebe ich noch Situationen, wo man sagt, ja, das bisschen Software machen wir auch noch mit und das kriegen wir dann schon im Gehen in den Griff, weil Software ist ja soft und weich und schnell änderbar. Und dafür Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, sich systematisch und strukturiert mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, da arbeitet der Verein natürlich massiv dran. Und natürlich das Thema, was uns alle umtreibt zurzeit, künstliche Intelligenz. Also die Frage, wie werden unsere Jobprofile in Zukunft aussehen, wenn künstliche Intelligenz Anforderungen aufnehmen und formulieren kann. Und natürlich auch umgekehrt, welche besonderen Themen habe ich, wenn ich Anforderungen für Lösungen aufnehme, die künstliche Intelligenz umfassen. Gesetze, Randbedingungen, aber auch, ich sag mal, die Wünsche, Bedürfnisse und Befürchtungen der Leute, die dann zum Beispiel durch KI ersetzt werden oder die zumindest glauben, wenn man Lösungen mit KI gestaltet, dass dann Jobs wegfallen. All das wirkt sich auf den Anforderungsprozess aus.
Und was unterscheidet denn einen zertifizierten Software-Ingenieur denn von einem nicht zertifizierten? Also ich verstehe die Anforderungen, ich verstehe auch diese Themen.
Und ich spreche eine gemeinsame Sprache. Also das ganz Wichtige beim Zertifizieren ist ja, zum einen habe ich einen Nachweis, dass die Person gewisse Kompetenzen hat. Aber wenn sich, sag ich mal, zwei zertifizierte Menschen treffen, dann wissen sie, dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Weil, weiß man ja, im Bereich Software, IT entwickeln sich Begrifflichkeiten und Ideen relativ schnell. Und da ist es, denke ich, wichtig, ein gutes Fundament an gemeinsamen Begrifflichkeiten zu haben, um sich in Projekten nicht erst begrifflich einrütteln zu müssen, sondern gleich zu wissen, worüber rede ich, was sind meine Themen, was sind auch die Herausforderungen, die Tätigkeiten, wie arbeite ich. All dafür steht unser Zertifizierungsprogramm.
Und dieses International Requirements Engineering Board, also wo ist da die Zentrale, in den USA oder?
Die Zentrale ist, der Verein hat seine Geschäftsführung in Karlsruhe und zurzeit in zwischen Köln und Düsseldorf sitzen. Also wir sind eigentlich eher ein europäisch basierter Verein. Der Verein ist registriert in Mannheim, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir arbeiten aus Deutschland heraus mit der ganzen Welt. Also wir haben Communities über den ganzen Globus verteilt. Von Brasilien bis rüber Communities in Europa, in Brasilien. Wir gründen Communities gerade überall auf der ganzen Welt. Mauritius ist ein Stichwort, aber auch Italien. Dann Indien haben wir eine Community aufgebaut. Also da ist gerade jede Menge los. Man merkt schon, ich weiß gerade selber gar nicht, wo wir überall unterwegs sind. Das ist gerade so dynamisch mit den Communities. Es entwickelt sich ständig weiter.
Das ist ja jetzt, also wenn man jetzt auf dieses IREP schaut, das ist dann zunächst mit dem Requirements Engineering eine Institution, die sich damit beschäftigt, Menschen dazu zu bringen, in großen Strukturen gut miteinander umzugehen, eben auch große Lösungen zu schaffen, die anschlussfähig sind. Jetzt gibt es ja innerhalb dieses IREP auch den Bereich Digital Design. Also das habt ihr eben auch global aufgesetzt. Was ist denn zunächst mal Digital Design? Gehen wir nochmal in verschiedenen Aspekten gleich nochmal dran, aber was ist das überhaupt?
Ja, Digital Design ist die Idee, dass man nicht nur die Anforderungen seiner Stakeholder verstehen muss und dann die Anforderungen unmittelbar in Software gießt, umsetzt, realisiert, sondern Digital Design ist die Idee, dass man, wie auch bei vielen anderen Designdisziplinen und Produkten, kreativ an die Gestaltung digitaler Lösungen herangehen muss. Das heißt, man muss natürlich mit dem Material arbeiten, man muss verstehen, welche Wünsche und Bedürfnisse die Kunden und Stakeholder haben, aber man muss diese Kombination aus Design und Technologie zusammenbringen. Das heißt, wenn wir Anforderungsarbeit leisten, dann ist es primär vom Kunden, vom Stakeholder rein in die Softwareentwicklung und wir fangen dann an umzusetzen, was unsere Stakeholder und Kunden sich wünschen und beschreiben. Wenn es um Digital Design geht, drehen wir den Prozess an der Stelle in gewisser Weise um. Das heißt also, wir bringen Leute rein, die proaktiv digitale Lösungen gestalten und zwar mit dem Anspruch, ganzheitlich zu gestalten. Das heißt nicht nur jetzt mit Blick auf die Stakeholder, sondern auch mit Blick auf Ökonomie, mit Blick auf technische Machbarkeit, mit Blick auf viele Randbedingungen. Und so ist das in meinen Augen eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was der IREP e.V. im Bereich Anforderungen macht, hin zur ganzheitlichen Gestaltung digitaler Lösungen, um Menschen auch in dem Bereich zum einen zu befähigen und zum anderen auch, um ihnen ein Begriffswerk, einen Rahmen zu geben, in dem man über die Gestaltung digitaler Lösungen kommunizieren kann.
Jetzt komme ich nochmal über die Bitkom, auch zu dem Thema KI. Also, du bist dort ja seit 5 Jahren als Vorsitzender des Lenkungsausschusses Software, der erste Ansprechpartner in Bitkom für den Kompetenzbereich Software, also für das Gesamtfeld. Was passiert da? Ich meine, es gibt KI, gibt's, kommen wir gleich drauf, aber was passiert denn sonst noch? Oder passiert nur KI momentan?
Ja, KI überlagert, glaube ich, viele Entwicklungen. Aber das Spannende, was ich zurzeit beobachte, ist eine Gemengelage aus der Tatsache, dass wir im Prinzip die Treiber sind von der digitalen Transformation. Das heißt, die Software ist ein wichtiger Motor, um digital transformieren zu können. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch, dass wir selber als Branche und als Kompetenzfeld transformiert werden. Man sieht ja, dass künstliche Intelligenz heute schon Programme schreiben kann, Code generieren kann. Man kann sich, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, ganze Apps einfach prompten und erstellen lassen. Das funktioniert heute schon mit erstaunlicher Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit. Und was ich jetzt gerade so wahrnehme, ist im Prinzip genau diese Doppelherausforderung. Auf der einen Seite ist die Softwareindustrie wichtig für die digitale Transformation. Das heißt, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen fähige Leute, die uns dabei helfen, den digitalen Wandel in den Griff zu kriegen. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir jetzt auch daran, dass wir uns selber umbauen müssen. Also wenn Beispiel ist gerade eine Diskussion rund um Einsteigerjobs. Das sind alles sehr einfachere Tätigkeiten, die tendenziell gut von künstlicher Intelligenz übernommen werden können. Also einfache Programmänderungen, Fehlerbehebung und so weiter. Und dann steht jetzt gerade so die paradoxe Situation, dass Jobs für Berufseinsteiger immer knapper werden. Auf der anderen Seite haben wir Fachkräftemangel. Ja, das heißt also, wir müssen die Leute auch irgendwie in die Unternehmen reinkriegen. Kombiniert mit der Herausforderung, was heißt denn das dann für unsere Berufsbilder? Also wie müssen wir junge Menschen an Hochschulen aus- und weiterbilden, damit sie im Prinzip für den Jobmarkt fit werden? Und diese kombinierte Herausforderung, gleichzeitig Treiber zu sein und sich parallel im Gehen auch noch selber umzubauen und neu zu erfinden. Da bin ich fest von überzeugt, dass uns das vor eine enorme Herausforderung stellt. Und das ist jetzt gerade aktuell ein Thema, was wir uns in Bitkom vornehmen. Wir haben jetzt zeitnah eine Reihe von Veranstaltungen, die wir planen, um genau für das Thema zu sensibilisieren. Weil, ich sag mal, auf der Abstraktionsebene kann man am ehesten bei uns aus dem Bitkom heraus draufschauen, weil wir halt sehr breit auf die Branche schauen. Wir haben bei uns im Kompetenzbereich diverse Unternehmen, Softwareanbieter, Hersteller, Beratungsunternehmen und da erreichen uns halt vermehrt genau eben diese Hinweise, dass zum einen ja Unklarheit auch so ein bisschen herrscht, Unsicherheit, wohin geht denn der Weg? Also das fängt an bei, braucht man in Zukunft überhaupt noch Informatiker und Programmierer, wenn die KI alles übernimmt? Bis hin zu, ja, da ändert sich eigentlich gerade gar nichts. Am Ende ist die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ne? Aber wie gesagt, das Spannende ist jetzt wirklich, dass wir aus der reinen Rolle des Treibers rauskommen, sondern selber in gewisser Weise uns umbauen müssen. Und da haben wir, denke ich, die nächsten Jahre einiges mit zu tun.
Du bist ja auch Mitinitiator und Erstunterzeichner des Digital Design Manifests. Das ist ein Versuch unternimmt, in wenigen Paragraphen zusammenzufassen, was die relevanten Faktoren sind für das digitale Design. Erste Frage, was ist das? Und zweite Frage, was macht KI mit dem vor einigen Jahren verabschiedeten Digital Design Manifest?
Erstmal, was ist das? Das Manifest ist von 2018 und das ist aus einer Initiative vieler Leute und Unternehmen entstanden, die im Prinzip gesagt haben, wir müssen die Art und Weise, wie wir Software gestalten, neu erfinden. Ich habe ja gerade schon skizziert, ich komme aus dem Requirements Engineering, aus der Anforderungsarbeit und die funktioniert so lange gut, wie ich einigermaßen verstandene Probleme löse und dafür Software baue. Wenn ich aber digital transformieren will, mich neu erfinden will, neue Geschäftsmodelle und so weiter gestalten möchte, dann brauche ich neue Kompetenzen. Und die Kompetenz haben wir mit Digital Design beschrieben. Und das Manifest propagiert im Wesentlichen ein neues Berufsbild, nämlich das Digital Design. Genauso wie wir im Bauwesen den Architekten oder die Architektin kennen oder eben das Industriedesign als Profession haben, weil wir in beiden Bereichen erkannt haben, dass wir kompetente Gestalterinnen und Gestalter brauchen, die unsere Lebensräume gestalten, auf der einen Seite in der Architektur, aber auch kompetente Menschen brauchen, die zum Beispiel Industrieprodukte gestalten. Dafür gibt es das Produkt- oder Industriedesign. Und in dem Sinne folgt das Digital Design Manifest eigentlich der gleichen Idee und sagt, der digitale Wandel ist so komplex und umfassend, dass wir gezielt Menschen brauchen, die sich diesem Thema verschreiben und das zu ihrem Beruf machen. Und deswegen fordert das Manifest im Wesentlichen die Schaffung eines Berufsbilds Digital Design. Und jetzt, 7 Jahre später, wenn man so in die deutsche Landschaft schaut, dann sieht man Unternehmen, die die Idee aufgreifen. Wir haben Hochschulen, meine unter anderem, die Studiengänge anbieten in dem Kontext. Und wir denken, dass unsere Initiative da Früchte trägt, um halt eben genau dieses Berufsbild für junge Leute attraktiv zu machen, um halt auch genau die Kompetenzen zu kriegen, die wir für den digitalen Wandel brauchen.
Das ist ja, um das mal eine mögliche Verwechslung nochmal auszuschließen, also es geht bei Digital Design definitiv nicht um Design-Tools zur Gestaltung von Layouts oder Gestaltung von Produkten, sondern dieser Digital-Design-Ansatz ist sehr umfassend. So. Beinhaltet auch Hardware und eben die gesamte Struktur. Das kannst du dann vielleicht nochmal ganz gut kurz darstellen. Also was ist denn sozusagen die Grenze dieses Digital Design Ansatzes? Also von wo bis wo geht das? Und wie kann man, das, da kommen wir auch gleich zu der Lehre, kommen wir gleich im Anschluss noch, wie lässt sich das verstehen überhaupt? Also als was?
Also der Umfang von Digital Design ist die Idee, alles gestalten zu können, was mit digitalen Materialien, mit digitalen Technologien zu tun hat. Das fängt, ich sag mal, bei ganz einfachen Apps und Software an und hört in unserer Welt bei sogenannten hybriden Produkten auf, also Produkten, die aus Hard- und Software bestehen, also Smartwatches so als ein einfaches Beispiel. Und die Grenze ist dann natürlich zum einen natürlich die physische Hardware, also ne, Digital Designer sind nicht dafür ausgebildet, dann, ich sag mal, die Uhr, das Produkt zu gestalten, die Produktionsprozesse und so weiter zu planen. Sie werden aber ausgebildet, um sich mit ihrer Arbeit genau in diese Prozesse rein zu integrieren. Ja, das heißt, wenn ich eine Smartwatch baue, muss ich natürlich in der Lage sein, das Gehäuse zu gestalten, die Materialien und so weiter zu planen. Ich muss die Produktion planen, ich muss die Auslieferung planen. Und in dem Kontext gibt es natürlich Hardware, auf der Software läuft. Und unsere Digital Designer werden dafür qualifiziert, sich genau da rein zu integrieren. Das heißt, zu verstehen, wie funktionieren die Prozesse von Hardware, aber auch insbesondere zu verstehen, das haben wir am Anfang schon so ein bisschen gehabt, Software hat andere Herstellungsprozesse im Vergleich zu physischen Produkten und genau da liegt dann die Kernkompetenz unserer Menschen.
Da kommen wir natürlich irgendwie direkt zu der Frage, wie das vermittelt werden kann, also wie so eine Lehre aussehen kann. Du bist ja tatsächlich eben auch noch einer der Ersten, die das in der Lehre umfassend anbieten, also wie weit das jetzt momentan ist, welche Seminare da bisher sozusagen veranstaltet werden konnten, kannst du ja auch gleich nochmal sagen. Aber das ist ein Beginn. Also das Thema beginnt gerade in der Lehre relevant zu werden. Und wie vermittelt, das ist ja allein für mich jetzt schon, ich kenne mich mit Design wirklich aus, im ersten Moment nicht so einfach gewesen, diese Differenzierung zwischen Tools, mit denen man eben auf digitaler Basis Gestaltung produziert, zu unterscheiden von Digital Design, so wie es eben im Digital Design Manifest gedacht ist oder wie du das eben auch lehrst.
Da arbeiten wir, wenn ich ehrlich bin, orientieren wir uns sehr stark an allem, was man so an Gestaltungshochschulen auch sieht. Also wir arbeiten sehr materialbezogen, auch wenn man das bei Software auf den ersten Blick vielleicht nicht so meint. Aber wir arbeiten ja hier mit jungen Menschen, die alle schon quasi mit digitalen Technologien groß geworden sind, mit sozialen Netzen, mit Smartphones etc. Und das Schöne daran ist, dass die Menschen alle schon ein gewisses intuitives Verständnis davon haben, was digital ist. Die kommunizieren digital. Ja, sie planen ihren Urlaub digital, ne, alles mögliche, Fahrkarten. Das Smartphone ist der Wegbegleiter an der Stelle. Und wir nutzen in unseren Lehrveranstaltungen eben genau dieses intuitive Verständnis, um ein Fundament zu haben, auf dem wir aufbauen. Das heißt, wir vermitteln den Studierenden bei uns an der Hochschule im ersten Semester sehr viel natürlich Grundlagenwissen, wie funktionieren Prozesse und was ist der Unterschied zwischen Software und physischen Gegenständen. Aber wir wenden sehr viel Zeit darauf auf, die Studierenden einfach für das zu sensibilisieren, was sie heute schon wissen. Das, finde ich, sieht man zum Beispiel im Architekturstudium auch gerne. Also man setzt sehr stark auf dem auf, was man an Architektur sowieso schon wahrgenommen hat im Leben, systematisiert das in verschiedensten Formen mit Modellen, mit Theorien und so weiter. Und so qualifizieren wir unsere Studierenden im ersten Semester sehr stark aus sich selber heraus. Wir haben ein konkretes Beispiel, so eine meiner Lieblingsveranstaltungen im ersten Semester. Wir gehen, schauen uns ein bisschen Architekturtheorie an, überlegen, wie wirken Räume, wie wirken Wege, wie funktioniert das. Dann gehe ich mit meinen Studierenden auf den Campus und wir machen Spaziergangswissenschaften. Das heißt, die müssen unseren Campus erforschen und sehr schön erstmal begreifen, wie wirkt unser Campus auf sie, um dann in einem zweiten Schritt die Übertragung zu leisten in das Digitale hinein. Ja, weil bei digitalen Lösungen habe ich genauso Räume, ich habe Wege, ich habe eine Wahrnehmung, wie fühlt sich das an? Und das wirkt so auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, insbesondere wenn man so an die technischen Informatikerinnen und Informatiker denkt. Aber dieser Zugang über die Materialität ist in meinen Augen der Schlüssel, wie auch in anderen Designstudiengängen, eigentlich der Schlüssel, um das, was ich da gestalten will, besser zu begreifen. Und dann machen wir natürlich, ne, ohne dass das jetzt zu vereinfachend klingt, übliche Techniken, Designtechniken. Wir üben Prototyping, wir üben Skizzen, wir üben das schnelle Entwerfen und sind da, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich von anderen Designstudiengängen. Wir nutzen dann zwar eher so die spezifischen Techniken, die im Bereich der Softwareentwicklung und im Softwaredesign relevant sind, weil wir ja relativ nah an die Softwareentwicklung ran müssen. Aber im Kern, glaube ich, folgen wir da sehr etablierten Prinzipien.
Und es ist auch sehr interessant, dass du sagst, dass ihr eben mit diesen Pattern-Strukturen da eben auch, also Christopher Alexander gibt es ja diese, The Pattern Language, also mit dieser Herangehensweise arbeitet, aber eben auch von Annemarie Lucius Burkhardt, diese Spaziergangswissenschaften sozusagen, die Nähe, persönliches Begehen eines Raums, um ihn zu verstehen. Da kommt ja der physische Raum als Metapher sehr stark ins Spiel und das finde ich auch ziemlich spannend, also weil man dadurch sich auch eher vorstellen kann, wie so eine Softwarearchitektur funktioniert. Also dann ist es ja nicht für jeden möglich, sich irgendwie auf eine abstrakte Softwarearchitektur vorzustellen.
Ja, genau. Und da helfen einem halt die Analogien. Ne? Also wir gehen neben Architektur auch Grafikdesign, Industriedesign, Service Design, gucken wir uns alles an, um halt im Prinzip zu lernen, wie diese Designdisziplinen auf die Welt schauen, um das dann wieder in Software zu übertragen und in das Softwareverständnis. Weil da, also du sprichst Softwarearchitektur an, ja, natürlich sind das hochkomplexe Strukturen, wenn man sehr tief in die Strukturen reinschaut. Wenn man aber so ein bisschen das Abstraktionsvermögen trainiert und die Muster und, das ist ja gerade schon erwähnt, die Muster und Formen kennt, die da abgebildet werden, dann kriegt man sehr viel von dieser Komplexität in den Griff, weil viel Herausforderung entsteht halt auf Ebene des Quellcodes, der Programmierung. Die ist aber für mich als Gestalter nur bedingt relevant. Also die Frage, mit welcher Programmiersprache, mit welcher konkreten Technologie etwas umgesetzt ist, das kann spannend sein, je nach Umfeld. Aber wir operieren bei uns im Studiengang definitiv eine Abstraktionsebene über Quellcode. Das heißt also, bei uns müssen die Studierenden, wenn sie nicht wollen, auch gar keine Programme schreiben, keine Programme entwickeln, sondern wir arbeiten dann eher mit anderen Tools. Prototyping-Tools hattest du gerade schon genannt. Das ist so ein Instrument und das ist natürlich gerade alles im Werden, hast du gesagt. Ne? Also die ersten Erfolge sprechen für uns. Also wir haben jetzt den ersten Jahrgang im dritten Semester und auch schon darüber hinaus ein bisschen ausgebildet. Aber ich denke, dieser Ansatz, nicht über Programmieren, über Quellcode, das heißt also von unten, von den Atomen zu kommen, der Software, sondern eher auf einer höheren Ebene materialmäßig anzusetzen, das halte ich schon für einen sehr, sehr vielversprechenden didaktischen Ansatz, um Digital Design Kompetenz einer wesentlich breiteren Masse von Menschen zugänglich zu machen. Das ist vielleicht noch interessant an unserem Masterstudiengang. Bei uns können sich nicht nur Informatikerinnen und Informatiker bewerben, sondern unser Studiengang ist offen für alle Gestaltungsdisziplinen, sofern die Menschen einen gewissen Digitalbezug nachweisen können. Also wir haben jetzt im aktuellen Jahrgang eine Reihe von Architektinnen und Architekten. Wir haben Produktdesignerinnen, Industriedesigner, Kommunikationsdesignerinnen, Informatiker natürlich auch. Und da, denke ich, wird jetzt die Zukunft zeigen, ob unser pädagogischer Ansatz trägt und wir diese Leute zu guten Digital Designerinnen und Designern machen können.
Und du hast ja in dem letztlich in Standardwerk, weil es ja nichts gab, in diesem Basiswissen Digital Design mit dem Untertitel Konzepte und Werkzeuge für die ganzheitliche Gestaltung digitaler Lösungen und Systeme, weitere Unterzeile, Aus- und Weiterbildung zum Digital Design Professional mit dem Foundation Level nach IREP-Standard. Das ist wirklich ein Standardwerk geschaffen, das ist letztes Jahr erschienen, bei mir steht es immer auch seitdem sozusagen neben dem Schreibtisch. Und das, was da natürlich irgendwie faszinierend ist, ist, dass da ein winziges Bild drauf ist mit dem Bauhaus. So. Und welche Rolle spielt, erstmal, dass es so winzig ist, also finde ich ganz gut, sind eigentlich zwei Bilder, also mehr oder weniger, das kann es gar nicht ganz unterscheiden, ein Modell und das tatsächliche Bauhaus. Welche Rolle spielt für dich das Bauhaus?
Das Bauhaus spielt für mich insbesondere in Dessau eine ganz wichtige Rolle, weil das für mich persönlich so der Zugang war zum Verständnis von Designausbildung. Also wie qualifiziere ich Gestalterinnen und Gestalter? Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die ganzen Themen gekommen bin, aber ich habe durch Zufall im Internet eine schöne Webseite entdeckt, monoscope.org, wo unheimlich viel Material, Originalmaterial vom Bauhaus vorliegt, also Bücher, Lehrpläne und so weiter. Und ich finde, man kann am Bauhaus, sowohl in Weimar, aber auch in Dessau, sehr schön sehen, wie die Leute mit Material gelernt haben zu arbeiten. Das heißt also, die Idee der Materialität, das, was wir digitales Material nennen, da habe ich persönlich für mich eigentlich die Inspiration und vor allen Dingen auch den Mut genommen, dass das eine vernünftige Richtung ist, die man weiter erforschen muss. Also das im besten Sinne ist das Bauhaus in Dessau für mich eine Inspirationsquelle gewesen, um Digital Design Studiengänge zu planen und zu gestalten und zu überlegen, wie ich die Menschen ausbilde. Und um jetzt auf das Bild zu kommen, man sieht auf dem Buch ein Foto vom Bauhaus in Dessau und man sieht davor ein Lego-Modell, Klemmbausteinmodell des Bauhauses. Das ist eine relativ nette Geschichte. Das Modell, ich habe Fotos im Internet gefunden von Menschen, die das nachgebaut haben, weil mein Sohn sehr gerne Lego baut und dann wollten wir mal an der Stelle ein bisschen was tun. Und ich habe im Internet eine Software gefunden, die hieß Digital Designer. Mit der habe ich dieses Modell am Computer nachgebaut und mir dann bei einer schönen Internetseite die Steine alle bestellt, um es nachzubauen. Und in dem Zuge hatten wir in Dessau am Bauhaus einen der ersten Workshops von Bitkom zum Thema Digital Design. Und da habe ich das Modell mitgenommen und mich auf die Straße gelegt und diverse Fotos gemacht. Und da ist halt die Kombination aus Digital Design in so vielen verschiedenen Facetten in diesem Bild für mich abgebildet. Im Buch gibt es direkt auf der Umschlagseite gibt's eine ausführliche Erklärung, wo das herkommt und was das bedeutet. Und da war es mir eine große Freude, dass der Verlag zugestimmt hat, dieses Foto für das Cover, für das Buch zu nehmen, weil es einfach so viele Ebenen für gutes Digital Design hat. Zum einen natürlich die Inspirationsquelle und so weiter und so weiter.
Jetzt nochmal zu dem Buch. Also wenn man da in das Inhaltsverzeichnis schaut, dann findet man hier in Teil 1 Rollen und Tätigkeiten im Bauprozess, Strukturierung des Bauprozesses. Das klingt fast wie der Neufert, also sozusagen das die Bibel der Architekten, oder weiter hinten in Teil 3 Framework für den Bauprozess, soziale Dimension im Bauprozess. Zu diesem Bauen würde ich ganz gerne mal konkreter kommen. Also was das, wir haben vorhin schon ansatzweise darüber gesprochen, aber was ist für dich hier das Bauen?
Also das Bauen als Wort finde ich unheimlich wichtig, um klarzumachen, dass man hier mehr macht, als Programmcode einzugeben. Also ne, nicht falsch verstehen, Programmieren ist in meinen Augen eine der anspruchsvollsten intellektuellen Tätigkeiten, die man leisten kann als menschliches Wesen, wenn man komplexe Software entwickelt. aber es ist eben nur ein Teil der Gestaltung einer digitalen Lösung. Und du hast ja schon gesagt, am Buchcover ist das, der Anspruch an Ganzheitlichkeit wird sehr klar formuliert. Und ganzheitlich kann man auch insbesondere so verstehen, dass man den kompletten Prozess Ende zu Ende versteht. Das heißt also von der ersten Idee bis zum faktischen Betrieb, zum Lebensbeginn einer Lösung, aber auch darüber hinaus bis zum Lebensende. Das heißt also die Fähigkeit zu haben, zu überblicken, wie so ein Lebenszyklus von einer digitalen Lösung aussieht. Im Industriedesign reden wir sehr viel über Cradle-to-Cradle-Design. Und da ist auch die Frage für mich, was passiert, wenn eine digitale Lösung außer Betrieb geht? Also selbst diese Themen werden im Buch thematisiert. Und deswegen beginnt eigentlich der inhaltliche Teil nach einer Motivation und ein bisschen Begriffsklärung damit, den Beteiligten zu vermitteln, wie funktioniert der Bauprozess einer digitalen Lösung? Welche Rollen, welche Kompetenzen brauche ich da? Ich brauche eben nicht nur Gestalter, ich brauche auch Ingenieure, die konstruieren können. Also große digitale Lösungen, man denke an so Systeme wie YouTube, das sind unheimlich technisch komplexe Werke, die genauso geplant und entworfen werden müssen von ihrer Statik her wie ein Hochhaus im Bauwesen. Und man kann, glaube ich, gutes Digital Design nur leisten, wenn man die Komplexität des gesamten Bauprozesses versteht. Also die Herausforderungen, Tätigkeiten aller Beteiligten, damit ich mich als Gestalter, als Gestalterin sinnvoll in diesen Prozess integrieren kann. Und deswegen mag ich dieses Wort Bau so. Das ist so schön schwer, das ist anspruchsvoll, da passiert richtig was. Und deswegen reden wir im Digital Design, zumindest wenn es nach mir geht, davon, dass wir digitale Lösungen bauen, damit nicht gleich der Eindruck entsteht, wir machen da eben nur ein Stück Software, installieren eine App auf dem Smartphone, sondern es ist fertig.
Wenn ich das jetzt betrachte, einmal aus durch die Brille von Ritter von Boris, Architektur im Anthropozän oder Eva von Redekers, also Revolution für das Leben, muss ich ja fragen, wie wird sozusagen die Ökobilanz des Programmierens oder eben auch des Digital Designs erfasst? Spielt das eine Rolle? Ist das sozusagen ein relevanter Faktor? Also nicht nur die Ökobilanz der dann Hardware, die irgendwie angesteuert wird, sondern dieses gesamten digitalen Prozesses.
Ja, auch da müssen wir uns mit beschäftigen und klar werden, welche Ressourcen gehen wo rein. Also Entwicklungsprozesse, also Projekte, die ich gemacht habe, da kommen relativ zügig 40, 50 Personen rein, die aktiv sind und arbeiten und sich auch insbesondere darüber im Klaren sein, was denn die Lösung, die ich da gestalte, überhaupt mit der Gesellschaft macht, was sie bewirkt. Und wir kriegen das bei uns im Studiengang und auch im Buch, versuchen wir das durch das relativ einfache Modell mit Mensch, Wirtschaft und Technologie in den Griff zu kriegen. Das heißt, die Frage zu stellen, was ist wünschenswert, also menschliche Perspektive, was ist tragfähig, nicht nur monetär tragfähig, sondern unter Tragfähigkeit sehe ich insbesondere auch das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedensten Ausprägungen und natürlich beim Thema Technologie, was ist technisch machbar und wo nutze ich auch das Potenzial der Technologien sinnvoll. Ich finde ein Beispiel mit der KI kann man das sehr schön diskutieren. Künstliche Intelligenz kann natürlich unheimlich viel, aber was ich im Moment vermehrt beobachte, ist, dass man Probleme mit künstlicher Intelligenz löst, die man mit normaler Softwareentwicklung auch in den Griff kriegt. Das heißt also, so ein hochgradig trainiertes Modell von ChatGPT, wenn man das einfache Aufgaben erledigen lässt, dann hat man einen enormen Ressourcenfußabdruck. Und ich denke, in dem Sinne versuchen wir bei uns, die Menschen zu qualifizieren, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, was ist denn der Fußabdruck der Technologien, die ich einsetze. Also man braucht ja jetzt nur in die Presse schauen. Man sieht, dass große Konzerne in Amerika Kraftwerke kaufen, um genug Strom zu kriegen, um ihre Modelle zu trainieren. Da halte ich es für fragwürdig, ob das eine vernünftige Entwicklung ist. Aber da muss man, denke ich, dann die Menschen, die gestalten und dann auch in den Prozessen beteiligt sind, angemessen sensibilisieren, dass sie merken, dass hinter einem, insbesondere einem KI-Modell, wenn das trainiert wird und benutzt wird, auch ein enormer Energiebedarf steht.
Das führt natürlich auch zur politischen Dimension des Ganzen über, also politische Dimension im Sinne einer nachhaltigen Reduktion bei einem gleichzeitigen explosionsartigen Wachstum. Also wo, wenn du jetzt direkt auf die Projekte schaust, also mit denen du aktuell zu tun hast, also den hochschulischen Geschichten, hast du das Gefühl, dass die Studierenden oder eben auch die Kollegen, die damit zu tun haben, das verstehen und in ihre Praxis übernehmen könnten? Oder ist es erst, perlt das erstmal noch ab?
Also ich glaube, man sieht schon ein sehr starkes Bewusstsein dafür bei allen Beteiligten. Also insbesondere jetzt beim Einsatz von KI-Technologie, aber auch bei anderen Themen. Man sieht Bewusstsein. Wo ich Herausforderungen sehe, ist in dem Punkt, das dann in die alltägliche Praxis zu integrieren. Also ne, wir diskutieren sehr viel gerne im Bereich Informatik und Gesellschaft über ethische Fragestellungen, über Datenschutz. Sollte ich Dinge wirklich realisieren? Ist eine Funktion wünschenswert und so weiter? Das ist wichtig, um die Studierenden und die jungen Menschen zu sensibilisieren. Aber dann ist natürlich die Frage, in welcher Position bin ich und in welcher Rolle bin ich gerade unterwegs, um dann auch wirklich maßgeblich Entscheidungen zu treffen, um positiv beeinflussen zu können. Und je nachdem, wenn ich Softwareentwickler, Softwareentwicklerin bin, dann bin ich quasi am Ende der Produktionskette. Wenn ich da anfange, darüber nachzudenken, wie nachhaltig ist meine Software, ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun, bin ich im Prozess viel zu spät. Und das ist wieder der Rückgriff, ein sehr schönes für das Thema Bauprozess. Wenn ich weiß, wie der Prozess funktioniert und ich schon sehr früh mir Gedanken darüber machen kann, ob KI ein Thema für mich ist oder andere Technologien, dann kann ich sehr früh im Prozess darüber nachdenken, will ich das? Ist das eine Alternative, die ich gehen will? Und ich kann mir insbesondere zum richtigen Zeitpunkt die Ressourcenfrage stellen, weil das ist so das, was ich aus meinen Projekten auch herauskenne. Je später ich im Prozess bin, desto weniger Einfluss habe ich und desto weniger kann ich dann noch Weichen stellen. Und da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit und bei dem Thema, den Prozess zu verstehen und den Prozess mitgestalten zu können.
Ja, ich hoffe, dass eben die Hörerinnen, also auch jetzt mehr mit dem Satz, Software ist das härteste Material der Welt, anfangen können. Also das ist jetzt von verschiedenen Seiten beleuchtet worden und für mich ist es wirklich plastisch geworden. Wir haben noch massenhaft Informationen zu Kim in Shownotes, können wir auch nochmal reinschauen. Viele Links eben zu den unterschiedlichen Organisationen, in denen er tätig ist. Ich habe jetzt ganz banal unsere klassische Abschlussfrage, die du ja natürlich als DDcast-Hörer kennst. Also nämlich, was ist gut?
Ich finde, gut ist eine Einladung zum Austausch. Also ne, sehr gut ist das Beste, was man kriegen kann. Und ich finde es wichtig, über gute Sachen zu reden, weil gute Sachen laden zum Austausch ein und sich darüber streiten, was gut ist, verschiedene Meinungen zu teilen. Und deswegen finde ich es gut, wenn man im Dialog bleibt. Solange Menschen miteinander reden können, können wir uns darüber austauschen, was wir als gut empfinden und in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen. Und gerade mit Blick auf den digitalen Wandel und viele andere Themen, die wir in der Gesellschaft heute haben, fände ich es gut, wenn wir weiter im Austausch bleiben.
Also wir bleiben auf jeden Fall im Austausch. Ich melde mich demnächst nochmal. Und vielleicht sehen wir uns auch hier im Zusammenhang mit der World Design Capital nächstes Jahr in Frankfurt. Würde mich auch sehr freuen. Ja, vielen herzlichen Dank, Kim, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt außerordentlich aufschlussreich. Ja, und bis bald.
Bis bald. Vielen Dank, Georg.
Das war Kim Launroth im Gespräch mit Georg, mit Einblicken zum Thema Digital Design und das Berufsbild des Digital Designers. In der kommenden Folge sprechen wir dann mit Sonja Höfelmann und Thomas Jäger über die Potenziale sowie die Probleme der humanitären und des Humanitarian Design, nachdem USAID von der Trump-Administration zerstört wurde. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.